Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Susanne Burkert herzlich willkommen. Die wichtigste Auszeichnung für Architektur, der Pritzker-Preis, geht an den japanischen Architekten Arata Isosaki. Wofür er steht, dazu gleich mehr. Außerdem in dieser Stunde zweiter Fall Relotius. Wieder wurde ein deutscher Journalist wegen seines gestörten Verhältnisses zur Wahrheit entlassen. Wer und warum, auch das hier in Fazit. Dazu ein Gespräch mit der neuen Leiterin der Deutschen Akademie in Rom und die Antwort auf die Frage, wie haltbar ist eigentlich Netzkunst. Und dann begleiten wir heute Abend diesen Mann.
Ich glaube, dass wir uns nicht im Klaren sind manchmal, wie fragil und wie komplex dieses Land ist. Wir sind jetzt gefragt, als Gesellschaft dieses Land in die Hand zu nehmen.
Tja, und das Land in die Hand nehmen, das macht Herbert Grönemeyer auch in seinen Songs, denn der erfolgreiche deutsche Popmusiker ist ein Künstler mit Haltung. In seiner mehr als 30-jährigen Karriere hat er so einiges an deutscher Geschichte erlebt und diese verarbeitet. Auch sein aktuelles 15. Album Tumult liest sich wie ein Kommentar zu gesellschaftlich unruhigen Zeiten. Heute Abend startete Herbert Grönemeyer seine große Tumult-Tour in Kiel und wie es war, dazu gleich mehr nach diesem Song Taufrisch. Ob Herbert Grönemeyer heute Abend in Kiel auch gepfiffen hat, das weiß meine Kollegin Juliane Reil. Die war nämlich unter den 9000 Besuchern in der Sparkasse Arena in Kiel und ist dort jetzt am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Reil.
Guten Abend nach Berlin.
Ja, zunächst mal die Frage, wer stand denn heute auf der Bühne heute Abend? Herbert Grönemeyer, der Gefühlsmensch, der so mit Balladen wie Mensch bekannt ist, oder eher Herbert Grönemeyer, der Politik-Sänger?
Ich muss vorausschicken, dass es heute Abend ein mitreißendes Konzert war. Erst vor wenigen Minuten hat es geendet und es hat sich gezeigt, dass Popmusik tatsächlich etwas bewegen kann, nämlich Trost spenden kann, Mutmacher sein kann und vor allen Dingen ein Energiespender. Und ja, wie Sie sagen, der Mann, der Balladen singt, aber eben auch politische Songs, beides tut er seit Anfang seiner Karriere. Er gilt als jemand, der den Gemütszustand der Deutschen sehr gut einzufangen weiß und manchmal sogar eine Art Gewissen ist. Das aktuelle Album Tumult ist da keine Ausnahme. Es ist ein nachdenkliches Album, das sich kämpferisch gibt und ein Wir-Gefühl gegen Hass, Hetze und Rechtspopulismus appelliert. Und um dieses Wir ging es auch heute Abend. Das war seine Botschaft gegen die Spaltung der Gesellschaft. Und er hat gesagt zwischen den Songs, es geht darum, Haltung zu haben, Haltung gegen Rechts. Aber diese Haltung kann man auch mit Spaß und Freude zelebrieren. Und das war heute der Fall heute Abend. Ein gutes Beispiel dafür ist ein neuer Song aus seinem Album Doppelherz. Das hat er begleitet von seiner langjährigen Band heute Abend performt, zusammen mit dem Kreuzberger Rapper und Sänger Berkan. Und das ist eine orientalisch angehauchte Tanznummer, bei der Grönemeyer auf Deutsch und Türkisch singt, für Toleranz und kulturelle Vielfalt. Und das war sehr mitreißend, keine Spur von norddeutscher Zurückhaltung beim Publikum. Die haben alle getanzt, haben geklatscht und sind unheimlich mitgegangen.
Das heißt, dieses Wir-Gefühl fand nicht nur bei den Herzensballaden statt, sondern eigentlich auch bei den politischen Songs, die er heute Abend gebracht hat.
Absolut. Also er hat im Prinzip sein ganzes Repertoire gespielt. Das neue Album Tumult, aber eben auch viele Hits wie Bochum, Halt mich, Kinder an die Macht, Land unter und so weiter und so fort. Das war tatsächlich ein Wir-Gefühl, weil das Publikum zum großen Teil diese Songs mitsingen konnte. Und es war beeindruckend, eine ausverkaufte Arena hier mit über 9000 Leuten, die gemeinsam gesungen haben, von jung bis alt, weil es tatsächlich generationenübergreifend hier Leute waren, die 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt waren, Frauen und Männer. Ja, und das zeigt ganz einfach, dass Herbert Grönemeyer im positiven Sinne ein Mann des Volkes ist, der große Gefühle nicht zu pathetisch verkauft und sehr eigene Bilder hat. Mit dieser sehr kantigen Alltagslyrik, die er in seinen Texten hat, aber eben nicht zu intellektuell oder belehrend ist. Und deshalb kommt er bei vielen so gut an, denke ich. Was er macht, ist einfach ungekünstelt und uneitel. Auch heute, wie er auf der Bühne stand und sich wirklich aus dem Anzug gearbeitet hat, mit tapsigen Tanzschritten, die teilweise wirklich köstlich sind und ungelenk, aber eben auch authentisch. Deswegen sprechen die Fans auch von diesem Popstar als Herbert oder Herbie. Man nimmt ihm das ab und auch, dass er eben ein Anliegen hat.
Ich höre das, glaube ich, raus, dass Sie selber auch noch bewegt sind von diesem Konzert, Frau Reil.
Ja, ich bin, muss ich sagen, vollkommen überrascht, ihn so auf der Bühne zu sehen, weil es tatsächlich was sehr Mitreißendes hatte und diese Begeisterung, die dieser Mann in der Musik hat und in der Kommunikation mit dem Publikum, hat mich sehr bewegt. Ich habe tatsächlich auch mittanzen müssen zwischendurch und lachen müssen. Also der hat wirklich eine wunderbare Stimmung hier gezaubert in der Arena.
Wir haben ja gerade diesen Song Taufrisch gehört. Der hat mich ja ehrlich gesagt so erinnert an Mambo, diesen Song von dem ersten großen Erfolgsalbum Bochum, wo er dann so singt, ich drehe hier schon seit Stunden meine Runden und finde keinen Parkplatz. Wie war das musikalisch, also dieses neue Album? Ist das ähnlich wie das, was man schon von, also Mensch war ja eher so ein getragenes, melancholisches Album. Ist dieses neue Album Tumult, ist das eher ein mitreißendes, beschwingtes Album?
Ja, es hat nachdenkliche Momente und auch durchaus sorgenvolle Momente, dass er die Gesellschaftslage durchaus nachdenklich reflektiert, aber gleichzeitig hat es tatsächlich etwas Beschwingtes, etwas Leichtes. Und dann gibt es tatsächlich auch zwischendurch einfach diese Songs, die zum Mitklatschen animieren und auch so ein bisschen diesen Stadionstampf haben. Das funktioniert natürlich dann auch in so einer großen Arena. Also es sind teilweise nicht Songs, die mit dem Feinzeichner dann tatsächlich entstanden sind, aber wiederum auch nicht Songs, die jetzt einfach auf platte Attitüden setzen. Das ist sehr faszinierend, dass er diese Waage, diese Balance ganz einfach hinbekommt.
Und jetzt nochmal zu seiner Stimme. Er ist ja bekannt, dass er immer so ein bisschen knödelt beim Singen. War das heute Abend auch so?
Ja, er nuschelt und presst, wie man das vom Anfang seiner Karriere von vor 100 Jahren im Prinzip kennt. Ein absoluter Nichtsänger, der daraus aber eben eine Tugend, nämlich seinen ganz eigenen Stil gemacht hat. Der steht seit über 30, 40 Jahren in den großen Arenen, ein Vollprofi, der aber sympathischerweise eben nicht abgeklärt und glatt seine Shows runterspielt, sondern sich eben voll reinhängt, auch mit schweißtriefendem Körpereinsatz. Der ist heute wie ein Energieflummi über die Bühne gehüpft. Er ist getanzt, 20.15 Uhr ging das Konzert los, bis vor ein paar Minuten lief das Konzert. Also das war unglaublich energiegeladen zusammen mit seiner Band. Davor ziehe ich absolut meinen Hut, zumal dieser Mann einfach sein eigenes Spektakel ist. Der singt seine Songs, ist ziemlich ehrlich und braucht keine Tänzer oder große Lichtshow drumherum. Das finde ich ziemlich beeindruckend.
Ein Nichtsänger mit ganz großer Wirkung. Vielen Dank, Juliane Reil. Sie war für uns live dabei beim Tourauftakt von Herbert Grönemeyer. Los ging's in Kiel am Donnerstag. Danach ist Herbert Grönemeyer in Berlin. Also nicht am Donnerstag ging's los in Kiel, sondern heute. Und am Donnerstag ist er dann in Berlin. Danach in Halle, Leipzig, Hamburg, Köln, Flensburg und Dresden. Der Pritzker-Preis, die höchste Auszeichnung für Architektur, geht in diesem Jahr an den Star-Architekten Arata Isozaki. Einer der ersten japanischen Architekten, die auch außerhalb Japans bauen konnten. Was seine Arbeit ausmacht und was ihn so besonders macht, das weiß Architekturkritiker Nikolaus Bernau. Und der ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend, Herr Bernau.
Schönen guten Abend.
Sie haben einige Bauten von Arata Isozaki selber gesehen, von über 100 Bauten insgesamt. Gibt es etwas, woran man die Isozaki-Architektur erkennt?
Nicht eigentlich. Und das ist vielleicht fast sogar, könnte man sagen, das Geheimnis von diesem Architekten. Also möglicherweise hat er übrigens auch deswegen den Preis erst jetzt bekommen. Er ist ja schon recht betagt, also 1931 geboren. Der hat sich extrem gut angepasst an die verschiedenen, ich will jetzt sagen, nicht Modewellen, aber so Architekturrichtungen, die seit den 1950er Jahren international entwickelt wurden. Also das Einzige, was wirklich fehlt da drin, ist so ein richtig knallharter postmoderner Touch. Also er hat nie irgendwie mal Bögelchen und Türmchen gebaut, sondern sich ansonsten doch sehr in einem quasi sehr breiten Spektrum dessen, was man als Moderne bezeichnen könnte, aufgehalten. Und das ist eigentlich das Spannende bei ihm. Es gibt nicht den Stil. Das ist nicht wie bei Liebeskind, wo man sie zacken sieht und sagt, ah, Liebeskind. Oder Zaha Hadid, man hat die großen Wellen. Okay, Hadid. Das gibt es bei Isozaki nicht.
Wie konnte er dann zum Weltstar werden?
Letztlich, denke ich, hat das ganz viel zu tun mit seiner Herkunft. Er ist, wie gesagt, 1931 geboren in dem Ort Oita auf der Insel Kyushu. Das ist die südlichste japanische Insel. Und es ist gleichzeitig die Insel, die am internationalsten ist. Es ist die Insel, wo eben Nagasaki liegt, wo dieser große Einfluss aus der Welt schon seit dem 16. Jahrhundert spürbar war und eben auch durch die ganze Abschließungszeit von Japan im 17. und 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert vor allem auch noch immer spürbar geblieben ist. Da gab es zum Beispiel immer sehr viele Christen auch. Es gab eine Erfahrung mit Anderssein, mit Fremdheit, mit anderen Ideen, mit anderen Formenapparaten auch. Und das ist für Japan eine sehr, sehr ungewöhnliche Erfahrung. Und die hat Isozaki sehr früh mitbekommen. Und das kann man zum Beispiel daran sehen, dass er zwar in den frühen 50er und frühen 60er Jahren sehr stark in diesem kräftigen japanischen Brutalismus drin gesteckt hat, mit diesen großartig massigen Betonbauten, also wie zum Beispiel seine Bibliothek in der Heimatstadt in Oita. Das sind wirklich brutale, strenge Bauten, die da stehen. Oder eben seinen metabolistischen Stadtentwürfen, so eine große Mittelsäule. Und dann baut sich da eine Riesenstadt mitten im Himmel auf. Das ist natürlich völlig utopisch gewesen. Aber gleichzeitig gab es eben so diese Idee, da gibt es noch eine andere Architektur. Ich gucke mir doch mal das Bauhaus an. Und Isozaki war unter anderem eben schon ganz früh unglaublich reisend. Also er selber hat gesagt, er hat die Welt 7-mal umdreht, umreist, um nur Architektur zu sehen. Das ist für Japaner relativ ungewöhnlich gewesen.
Jetzt habe ich gesagt, er war der erste Japaner, der auch außerhalb Japans gebaut hat. Vielleicht nennen Sie mal ein paar Gebäude, die man vielleicht kennen könnte oder die besonders typisch sind.
Er hat zum Beispiel, was durchaus charakteristisch ist, eines der ersten Museumsgebäude, die nach dem großen Umbruch in Mittelosteuropa entstanden sind, nämlich in Krakau gebaut. Das Museum für japanische Kunst, für eine alte Privatsammlung, polnische Privatsammlung mit japanischer Kunst. Ein ganz faszinierendes Gebäude, weil es in seinen Formen versucht, quasi die Wellen der Weichsel entlang des nachzubauen, wenn man so will, einerseits und andererseits einen ganz öffentlichen Ort geschaffen hat, mitten in Krakau eben. Oder schon Anfang der 80er Jahre das ganz faszinierende Museum für moderne Kunst in Los Angeles. Das war quasi der Startpunkt für diese neue Bewegung von Museen als öffentlichem Ort, durchaus auch als populärem Ort. Also das war jetzt nicht nur Architektur für die Intellektuellen, sondern das sollte auch Spaß machen, da sollte man reingehen. Und da hat man auch schon gemerkt, der hat so einen Hang zur ganz großen Form. Ja, gar nicht das kleine Detail, das ist auch wichtig, das ist auch irgendwie Handwerkszeug, aber es muss die ganz große Form sein, was man bis in zum Beispiel das neue Museum für die Chinesische Akademie der Künste in Peking, das ist glaube ich vor 2 oder 3 Jahren eröffnet worden, das sind so zwei ineinander laufende Schlangen, die sich dann irgendwo mal treffen und da geht man dann rein. Und es sind ganz lange Gänge auch alles. Aber das Entscheidende ist die Großform draußen, die sich nämlich behaupten muss gegen eine quasi autobahnzerfurchte Umgebung. Und dann steht dieser Riesenbau da und wirkt wirklich. Und das ist auch eines der Faszinosa von Isozaki, was man auf den Fotos nicht sehen kann. Dass seine Bauten erstaunlich gut eingepasst sind in die Umgebung. Also das auf heißt, den Fotos sehen die nur so einzeln aus, ja? Aber die sind nicht einzeln.
Das heißt, er hat sich auch von diesem Brutalistischen, was Sie anfangs erwähnten, auch gelöst im Laufe seiner Arbeit?
Er hat sozusagen das Große des Brutalismus weitergepflegt und weiter übernommen und gemacht, hat dann aber eben das überführt in neue Formen, auch neue Details. Es gibt jetzt ein ganz tolles Kunstzentrum und Kulturzentrum in Shanghai. Da sind dann wirklich so ganz verspielte Säulen davor, die ganz plastisch gebildet sind. Also das sieht fast wieder aus wie Zaha Hadid, aber vor einer ganz großen geometrischen Fassade mit ganz tollen Glaselementen, die gegeneinander spiegeln und dann ist da noch mit ein bisschen Metall eingebaut und sowas. Es ist ganz faszinierend, wie der arbeitet, aber auch da wieder eine wirkliche Spezialität und das macht vielleicht dann doch Arata Isozaki aus. Man kann eigentlich nicht die Proportion sehen, der Maßstab. Es sieht, auf den Fotos kann man nicht wirklich erkennen, ist das jetzt alles ganz groß oder ganz klein. Die Sachen sind, wenn man davor steht, sehr, sehr gut proportioniert. Aber das kann man auf Fotos überhaupt gar nicht sehen, sondern man muss es tatsächlich erleben. Es ist eigentlich eine Architektur, die man erleben muss.
Isozaki ist jetzt der 8. Japaner, der den Pritzker-Preis bekommt. Wieso gehen so viele in dieses Land nach Japan?
Also traditionellerweise hat das einfach was damit zu tun, dass Japan immer so das im Westen, und der Pritzker-Preis ist ein sehr westlicher Preis, das Ideal der Architektur, der Strenge, der Einfachheit, der Klarheit ist. Und das sind die Leute, die ein Konzept mal wirklich ganz radikal bis zum Ende durchziehen können. Insofern ist es durchaus ironisch, dass ausgerechnet Isozaki jetzt diesen Pritzker-Preis als 8. Japaner bekommen hat, der genau für all diese Sachen nicht steht. Er steht zwar auch für die Radikalität, auch für die Detailfreude, auch für das schöne Material und alles Mögliche, aber er steht eben vor allem auch dafür, dass er sich sehr anpassen kann. Und ein Tadao Ando beispielsweise hat sich nie in seinem Leben angepasst. Der hat immer genau seine Architektur durchgezogen. Isozaki ist auch der Architekt, der, wenn man so will, weltläufiger ist, der sich ein bisschen in den internationalen Markt einfügen kann. Das ist für Preise ein Problem, aber es macht ihn ungeheuer populär.
Vielen Dank, Nikolaus Bernau. Der Pritzker-Preis 2019 geht an den japanischen weltläufigen Architekten Arata Isozaki. Während der Pritzker-Preis als eine Art Nobelpreis für Architektur gilt, gibt es für die Literatur eben nur diesen, den wichtigsten Preis, den Literatur-Nobelpreis. Der wurde im vergangenen Jahr nicht vergeben, der Grund eine Krise bei der Akademie. Heute nun kam die Nachricht, in diesem Jahr werden gleich zwei Literatur-Nobelpreise verliehen. Gedanken dazu von Wiebke Poromka.
Endlich frohe Kunde aus Stockholm. Man hatte nach den nicht versiegen wollenden Hiobsbotschaften der vergangenen Monate kaum mehr damit gerechnet. Sie erinnern sich. Sexuelle Übergriffe, Weitergabe von vertraulichen Informationen, Ausschluss von Mitgliedern. Aber nun scheint klar, der Vergabe des Literaturnobelpreises werden in diesem Jahr die Kabale und Skandale der Akademie nicht mehr im Wege stehen. Und es kommt noch besser. Auch der im vergangenen Jahr ausgefallene Literaturnobelpreis soll im Jahr 2019 noch nachträglich verliehen werden. Zwei Literaturnobelpreise in einem Jahr, das klingt nach Aufbruch, Neustart, Konfetti. Die Akademie habe das Vertrauen wiederhergestellt, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Nobelstiftung. Und das ist doch eine Nachricht, die nicht einfach nur gut, sondern in einem universellen Sinn hoffnungsstiftend ist. Wir wissen zwar nicht, wie die Nobelstiftung herausgefunden hat, dass das Vertrauen in die Akademie wiederhergestellt ist. Vielleicht durch Umfragen bei Leserinnen und Lesern oder unter ausgewählten Pressevertretern? Durch Anrufe bei potenziellen künftigen Nobelpreisträgern oder Trägerinnen? Verzeihen Sie, Herr Frau XY, kurze Frage. Könnten Sie sich damit arrangieren, dass wir kommenden Oktober eine Preissumme von 8 Millionen Kronen, nach derzeitigem Wechselstand etwa 758.000 Euro, in Ihre vertrauensvollen Hände geben? Aber vielleicht tut das auch nichts zur Sache. Vielleicht muss man manchmal schlichtweg Fakten schaffen. Das Vertrauen ist wiederhergestellt und Punkt. In diesem Sinne hätten wir noch ein paar Vorschläge für weitere Meldungen. Klimawandel gestoppt, Trump ist zu Verstand gekommen, Bayern wird nicht deutscher Meister.
Wiebke Poromka, inspiriert von Neuigkeiten aus Stockholm.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Rade Janjuszewicz.
Der Liedermacher Konstantin Wecker verteidigt die Vergabe des Göttinger Friedenspreises an den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Für ihn seien Vorwürfe, dass es sich bei der Organisation um eine antisemitische Bewegung handeln solle, nicht nachvollziehbar, heißt es in einem offenen Brief Weckers an die Stadt, die Universität und die Sparkasse Göttingen. Wecker hatte im vergangenen Jahr den Friedenspreis erhalten. Zuvor hatten unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein den Verein kritisiert und ihm Nähe zur Boykottbewegung BDS vorgeworfen. Diese Bewegung ruft wegen der Besetzung der palästinensischen Autonomiegebiete immer wieder zu Boykottaktionen gegen Israel auf. Wecker wies diese Vorwürfe heute im Deutschlandfunk zurück.
Die Vorwürfe, dass hier Antisemitismus mit im Spiel sei, sind mir völlig unbegreiflich. Denn das sind jüdische Demokraten, die sich hier für einen Frieden einsetzen, die vielleicht nicht oder auf keinen Fall politisch einverstanden sind mit dem, was derzeit in Israel passiert. Aber das ist ja in einer Demokratie möglich, dass man Kritik an einer Politik übt.
Die Jury hält an der Vergabe fest. Der Preis wird nun nicht wie üblich in der Aula der Universität, sondern in der Galerie Alte Feuerwache in Göttingen übergeben. Die Mailänder Scala hat durch ein Finanzierungsabkommen mit Saudi-Arabien scharfe Kritik auf sich gezogen und eine Debatte über Kultursponsoring und Menschenrechte ausgelöst. Der Leiter des Opernhauses, Alexander Pereira, bestätigte der Zeitung La Repubblica, dass sein Haus eine Vereinbarung mit dem Kulturministerium in Riad getroffen habe. Sie sehe vor, dass die Scala 5 Jahre lang je 3 Millionen Euro erhalte. Im Gegenzug soll der saudische Kulturminister Prinz Badr bin Abdullah in den Aufsichtsrat der Scala aufgenommen werden. Aus Rom Jörg Seiselberg.
Von einer Ohrfeige für die Stadt Mailand spricht aus der Nähe der italienischen Metropole stammende Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses des Europaparlaments Antonio Panzeri. Angesichts der Menschenrechtsverstöße in Saudi-Arabien sei es nicht akzeptabel, so der Sozialdemokrat, dass ein Regierungsvertreter aus Riad im Mailänder Opernhaus mitbestimmt. Der Scala-Aufsichtsrat will am 18. März über das mögliche Geschäft diskutieren.
Intendant Pereira verteidigte indes die Pläne. Er sei sich der despotischen Natur der saudi-arabischen Führung bewusst, aber auch überzeugt von der positiven Kraft der Musik. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung haben sich die Kulturminister aus Italien und Frankreich im Streit um die Ausleihe mehrerer Werke von Leonardo da Vinci geeinigt. Demnach sollen die Bilder aus italienischen Museen nun doch für eine Retrospektive im Herbst zum 500. Todestag des Renaissance-Malers an den Pariser Louvre verliehen werden. Dies war bereits 2017 vereinbart worden, doch Italiens Kulturstaatssekretärin Lucia Borgonzoni hatte sich vor kurzem dagegen ausgesprochen. Nun habe der italienische Kulturminister Alberto Bonisoli erklärt, Leonardos Werk sei nicht nur italienisches, sondern europäisches und universelles Kulturgut. Im Gegenzug erwarte Italien französische Leihgaben Raphaels in dessen 500. Todesjahr 2020.
Ja, hätte er mal wahrheitsgemäßer geschrieben, der preisgekrönte Autor Dirk Gieselmann, dann könnte er weiterschreiben für Süddeutsche Zeitung, Spiegel und Zeit. Aber die haben sich, wie heute bekannt wurde, von ihm getrennt. Der Grund: sein gestörtes Verhältnis zur Wahrheit. Schon vor 2 Wochen informierte der Branchendienst Media nach dem Fall Klaas Relotius über einen zweiten Betrugsfall im Journalismus. Eine Protagonistin sei erfunden worden, gab der Autor selbst zu. Daraufhin wurden weitere Artikel von ihm geprüft. Der Medienkritiker Matthias Dell ist jetzt bei mir. Wir wollen klären, was da genau passiert ist. Hallo Matthias Dell.
Hallo.
Wer ist denn dieser Dirk Gieselmann?
Bekannt geworden ist er mit Fußball-Live-Tickern bei 11 Freunde, die sehr witzig und anders waren und feuilletonistischer schön bildhaft, und hat danach als Autor für viele Medien, unter anderem Süddeutsche Zeit, Spiegel geschrieben. Ist vom Stil her sehr so Innerlichkeitsreportagen, was auch so was Relotiushaftes hat, insofern als das Atmosphäre alles ist und der Neuigkeitswert eher gering. Und ich habe auch einen Text gefunden von ihm im Internet, wo jemand, ein Kommentator, drunter schrieb von 2018, literarisch geschrieben, aber die Protagonistin scheint eine Fiktion zu sein. Und das sagt ja schon einiges darüber, wie Leute dieser Form von Journalismus begegnen.
Wie hat er denn jetzt getäuscht? Ähnlich wie Relotius? Also hat er Figuren erfunden oder ganze Storys erfunden?
Ja, das ist jetzt einerseits gar nicht so leicht zu sagen, weil diese Form des subjektiven Schreibens, wo auch ganz häufig das eigene Ich eine Rolle spielt, die Familie vorkommt, gar nicht so leicht zu überprüfen ist. Wie will man denn nachweisen, dass das eigene Kind nicht an der Stelle diesen total perfekten, pointierten Satz gesagt hat? Also da gibt es auch ein Problem. Und das andere Problem ist, dass man es auch schwer nachvollziehen kann, was jetzt eigentlich falsch war, weil die Aufklärung der Medien, also bei der Zeit zum Beispiel, so funktioniert, dass unter den Texten, die auch gar nicht eigentlich ausgewiesen sind, Hinweise stehen, dass zum Beispiel die Beschreibung des Gasthauses geändert wurde oder die Teilangaben zu Freunden und Orten. Man im Text selber aber gar nicht mehr weiß, was da vorher stand. Also eigentlich wäre es viel transparenter gewesen, da farblich was zu markieren und dann einen Kommentar dazu zu schreiben.
Aber los ging doch der Fall eigentlich mit einer Geschichte, die im SZ-Magazin erscheinen sollte und wo man dann die Geschichte noch gar nicht veröffentlicht hat, weil man Zweifel hatte an der Realität der Protagonistin.
Genau, da war es so, dass die Protagonistin erfunden war, aber das ist auch wichtig, wenn man jetzt an die Aufklärung denkt, der Hinweis kam von Gieselmann selbst. Es war nicht so, dass die Redaktion rausgefunden hat beim genauen Prüfen des Textes, dass da was nicht stimmt. Und deswegen wäre es in meinen Augen jetzt sehr, sehr wichtig, dass man sich diesem Problem so stark annimmt, wie man das zum Beispiel, wenn man Fehler bei anderen brandmarkt. Letzte Woche hatten wir die große Empörung über einen Fehler in der Theaterbroschüre gegen rechts. Eigentlich bräuchte es jetzt diesen Furor nach innen.
Ja, es bräuchte den Furor nach innen. Was heißt das denn jetzt für den Journalismus? Also muss man A, mit weiteren Enthüllungen in Sachen Reportage und Ungereimtheiten rechnen in Zukunft? Das ist ja ein Problem, was wir generell haben, auch über ungeprüfte Nachrichten in sozialen Netzwerken. Sind wir sozusagen in Zeiten einer emotionalen Überinformation, wo es einfach gar nicht wundern wird, dass weiter solche Enthüllungen uns nicht überraschen, sondern auf der Tagesordnung stehen können?
Also ich würde sagen, wenn es weitere Enthüllungen gibt, ist das ein gutes Zeichen, weil ich finde, dass die Aufklärung sowohl bei Relotius als auch jetzt sehr, sehr ausbaufähig ist. Also die Verlautbarungen sind schmallippig, es wird lange geprüft, es ist dann irgendwie nicht richtig nachzuvollziehen, wo das Problem ist. Und was es eigentlich offensichtlich macht, ist, dass der zweite Fall jetzt sagt, Relotius war eben nicht der eine Lügner, der eine Hochstapler, sondern es gibt das häufiger. Und dann stellt sich auch die Frage, was hat das mit dem Journalismus selbst zu tun? Also welchem Druck sind freie Autoren wie Gieselmann, Relotius war es ja lange ja auch, zum Beispiel durch die Wünsche und Bedürfnisse der Redaktionen ausgesetzt, was sie da befriedigen. Es geht also nicht allein um Dirk Gieselmann, sondern es geht wirklich darum, dass der Journalismus ein systemisches Problem hat, das anfängt bei der Ausbildung, das weitergeht mit Wünschen von Redaktionen und das bei den Preisen endet. Auch Gieselmann war ja ein preisgekrönter Autor. Das heißt, wenn diese Texte belohnt werden, das muss man auf jeden Fall ändern, da muss man ran.
Aber würden Sie sagen, dass Gieselmann ein zweiter Fall Relotius ist, oder haben wir es hier eigentlich eher mit einem Täuscher zu tun, der nicht diese Tragweite hat, die es ja bei Relotius hatte?
Na, Gieselmann, mögen die Texte nochmal unwichtiger sein, was da drinnen steht, weil die sowieso, wie gesagt, wenig über Wirklichkeit rausfinden wollen, wenn er zu seinen Eltern fährt und irgendwas von seiner Kindheit erzählt. Aber das, was ich wichtig finde und was das eigentlich Interessante an der ganzen Sache ist, der Journalismus hat ein riesengroßes Glaubwürdigkeitsproblem sowieso schon, und deswegen müssen sich die Redaktionen jetzt wirklich, so blöd wie das klingt, in Demut und Ehrlichkeit ergehen und einfach konsequent damit umgehen, an die Öffentlichkeit gehen. Der Name wurde auch lange nicht genannt. Es hilft aber überhaupt nichts. Kurzfristig mag das vielleicht die Aufregung so ein bisschen klein halten, aber langfristig schadet es dem Journalismus, weil, wie gesagt, sowieso Probleme da sind mit der Glaubwürdigkeit, auch wenn die Lügenpresserufer was ganz anderes meinen. Aber man muss da jetzt einfach wirklich systemisch ran und gucken, wie kann es sein, dass solche Leute, zu denen eigentlich Star-Reportern gehören, dass die ausgerechnet anfangen, Sachen zu erfinden.
Aber dieses, man muss ja systemisch ran, das habe ich alles schon gehört, als Relotius, der Fall Relotius bekannt wurde. Ist denn die Botschaft noch nicht angekommen aus Ihrer Sicht?
Na, mein Eindruck ist das eben nicht, weil man eben auch merkt, wie jetzt die Aufklärung zum Beispiel lief. Gieselmann hat es selber bekannt gemacht, das hat ewig lange gedauert, bis es an die Öffentlichkeit kam. Und wenn man sagt, man nennt den Namen nicht, weil man die Existenz nicht vernichten will, mag das menschlich nachvollziehbar sein, aber man kann dem auch eine Apanage zahlen, wenn das so wichtig ist. Wichtig ist für den Journalismus, es kommt ja eh raus, also es ist besser, man geht selber damit offensiv und ehrlich um, und ich glaube, das muss jetzt passieren.
Vielen Dank, Matthias Dell. Wir sprachen über einen weiteren Betrugsfall im Journalismus und die Folgen. Deutschlands renommierteste deutsche Künstlerresidenz im Ausland, die Deutsche Akademie in Rom, erhält eine neue Leitung. Nach 17 Jahren übergibt Joachim Blüher an die Kulturmanagerin und Kuratorin Julia Draganovic. Das gab heute Kulturstaatsministerin Monika Grütters bekannt. Julia Draganovic leitet seit 2013 die Kunsthalle in Osnabrück. Die verlässt sie im Sommer, um sich dann ausschließlich den deutsch-italienischen Kulturbeziehungen zu widmen. Schönen guten Abend, Frau Draganovic.
Schönen guten Abend, Frau Burkhardt.
Erstmal vielleicht für unsere Hörer zur Einordnung. Die Deutsche Akademie in Rom ist die größte und bedeutendste Einrichtung zur Förderung deutscher Künstlerinnen und Künstler durch Studienaufenthalte im Ausland. 2,3 Millionen Etat gibt es. Dazu gehört eben unter anderem die bekannte Villa Massimo. Man bietet also Raum und Geld für deutsche KünstlerInnen, schöne Arbeitsbedingungen in angenehmer Umgebung. Das klingt nach einem Traumjob. Ist es das?
Das werde ich sehen. Ich stelle es mir auch traumhaft vor, aber die Realität muss ich noch prüfen.
Zur Deutschen Akademie in Rom gehört unter anderem, ich sagte es schon, die Villa Massimo, die heute ja als eine der führenden europäischen Künstlerresidenzen gilt. Dazu die Casa Baldi in Olevano Romano. Was genau ist denn Ihre Aufgabe dort?
Ich übernehme da die Leitung eines immerhin 17-köpfigen Teams, das sich darum kümmert, diese Immobilie in Stand zu halten, aber insbesondere auch die dort nicht nur zeitweise ein Zuhause findenden bildenden Künstler, sondern auch Komponisten, Schriftsteller und Architekten, ihnen Arbeitsbedingungen zu gewähren, die ihre Möglichkeiten sich voll und ganz entfalten lassen und möglicherweise auch eine Verknüpfung oder Knüpfung von neuen Arbeitskontakten zu gewährleisten.
Und Sie werden wahrscheinlich auch Ansprechpartner sein für die Stipendiatinnen und Stipendiaten. Sind Sie denn auch beteiligt an der Auswahl?
Ich bin nicht wirklich beteiligt an der Auswahl und darüber bin ich auch ganz froh, denn ich bin nicht Expertin auf jedem Gebiet.
Aber wo Sie schon ein bisschen Expertin sind, das ist Kulturarbeit in Italien. Da haben Sie mehrere Jahre ja gelebt und auch schon im Kunstbereich in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Funktioniert denn Kulturarbeit in Italien anders als hier in Deutschland?
Ja. Das kann man, glaube ich, schlichtweg so sagen. Also unsere deutschen langfristigen Planungen und Vorstellungen von Verbindlichkeiten sind in Italien ganz anders. Da geht man ganz anders vor. Und ich glaube, wenn man sich selber als Möglichmacher sieht, so hat man da für Gäste aus Deutschland ein großes Arbeitsfeld.
Ihr Vorgänger Joachim Blüher, der scheidet aus Altersgründen aus, der wurde auch gewürdigt als großartiger Botschafter deutscher Kultur in Italien. Wenn Sie das schon einschätzen können, übernehmen Sie ein gut aufgestelltes Haus?
Den Eindruck habe ich, ja. Ich hatte das Vergnügen, Herrn Blüher während meiner Zeit in Italien, als ich die Leiterin des Panpalazzo delle Arti in Napoli war, kennenzulernen. Ich war auch Gast des Hauses und habe ihn geschätzt als einen sehr souveränen Menschen mit einem großen Überblick, der sicherlich das Haus in Rom sehr gut positioniert hat.
Ist denn in Zeiten von zunehmenden Renationalisierungstendenzen, auch von Abschottung, ist da der internationale Kulturaustausch einmal wichtiger denn je?
Das ist jetzt fast eine tautologische Frage, entschuldigen Sie. In der Tat, ja, ich glaube, dass die Bedeutung der Aufgaben dieses Kulturaustausches in der Tat wächst.
Und wird er denn schwieriger für Sie? Also haben Sie das Gefühl, dass das Klima sich, in dem dieser Kulturaustausch stattfindet, dass der möglicherweise, dass dieses Klima schwieriger geworden ist unter der neuen Regierung in Italien?
Das ist sicherlich der Fall. Auf der anderen Seite sehe ich unter meinen Freunden auch eine große und starke Opposition gegen diese Tendenzen, sich abzuschotten. Und meine Aufgabe wird sicherlich darin bestehen, dort zu vermitteln. Ich habe eigentlich immer den Eindruck gehabt, dass zumindest in der italienischen Kulturszene eine große Aufgeschlossenheit gegenüber dem, was im Ausland passiert, geherrscht hat. Es gab sogar so eine Tendenz zu sagen, man sei fremdenfreundlicher, als dass man quasi die italienischen Künstler ein bisschen zurückgestellt hat gegenüber dem großen Blick auf das, was außerhalb Italiens passiert. Möglicherweise ist das jetzt so ein bisschen eine Gegenbewegung, dass viele Italiener das Gefühl haben, die Kulturszene beachtet uns nicht genug. Da muss man einen Mittelweg finden, um vielleicht auch den Blick auf Italien wieder neu zu öffnen.
Frau Draganovic, seit 2013 leiten Sie die Kunsthalle Osnabrück und haben so einiges verändert, was vielleicht von manchen auch als radikal empfunden wurde. Muss sich die Deutsche Akademie jetzt auch auf große Veränderungen einstellen?
Ich komme nicht mit einem Revolutionskonzept, nein. Ich komme natürlich mit einem Sack voll Ideen.
Verraten Sie doch ein paar.
Sagen wir mal so, mein erster guter Vorsatz ist der, meinem Freund José Roca zu folgen. José Roca ist ein kolumbianischer Kurator, der 2011, glaube ich, die Mercosur-Biennale geleitet hat. Und der hat als allererstes gesagt, jeder, der neu kommt, guckt immer, was er anders machen kann. Dabei ist es doch viel klüger zu schauen, was ist denn gut gelaufen. Das werde ich tun. Und daran werde ich messen, die Ideen zur Neuerung, die ich habe, weil ich erstmal schauen muss, ob unter dem neuen Team nicht vielleicht schon der ein oder andere so eine ähnliche Idee gehabt hatte wie ich und sie vielleicht schon ausprobiert und verworfen hat. Ganz bestimmt werde ich meine Kontakte, die ich im Laufe der vergangenen 2 Jahrzehnte gesammelt habe, in Deutschland, in Italien und auch darüber hinaus versuchen, fruchtbar zu machen für die Stipendiaten, die nach Rom kommen. Und ich freue mich da auf ein reges Austausch- und Produktionsklima, das ich hoffe, dort erzeugen zu können.
Dann wünsche ich viel Erfolg beim Bewahren des gut Funktionierenden und beim Ausprobieren des Neuen. Herzlichen Dank, Julia Draganovic. Sie verlässt im Sommer die Kunsthalle Osnabrück, um die Leitung der Deutschen Akademie in Rom zu übernehmen. Viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Das Internet vergisst nichts, heißt es so schön. Aber dieser Satz stimmt nicht für Internetkunst. Die leidet nämlich unter begrenzter Haltbarkeit. Und weil das so ist, weil Netzkunst eine so fluide Kunstform ist, hat sich ein Kuratorenteam daran gemacht, 100 Arbeiten aus 4 Jahrzehnten auszuwählen und auf einer Webseite zu versammeln und sie so vor dem Vergessen zu bewahren. Ein Netzkunstkanon also. Net Art Anthology, so heißt dieses Projekt. Seit 3 Jahren erscheint hier Woche für Woche eine neue Arbeit mit Informationen zu Künstlern, Entstehungszeit und Umständen. Und jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ich habe vor der Sendung mit Annika Meyer darüber gesprochen, was uns dieser Kanon über die Netzkunst verrät. Sie ist Kunstwissenschaftlerin und beschäftigt sich intensiv mit solchen Fragen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
NetArt Anthology, Frau Meyer, 100 Werke von vermutlich Tausenden aus 4 Jahrzehnten. Es beginnt im Jahr 1984 mit einem cyberfeministischen Manifest und endet derzeit, soweit ich das sehe, mit 12 Gegenständen aus dem 3D-Drucker nachgebaute Modelle von Kunstwerken, die die Terrorgruppe ISIS zerstört hat. Haben Sie das Gefühl, dass mit den ausgewählten Werken hier der Besucher einen repräsentativen Überblick bekommt über das, was im Bereich der Netzkunst in den vergangenen 4 Jahrzehnten entstanden ist?
Auf jeden Fall. Also das ist ein repräsentativer Kanon, würde ich sagen. Und was der Kanon sehr schön zeigt, also er beginnt ja, wie Sie sagten, im Jahr 1984 und endet mit Kapitel 5 im Jahr 2016. Und er zeigt eben, wie sich Netzkunst mit der Technologie weiterentwickelt hat. Also von frühen Netzwerkkulturen und dem frühen Internet. Dann von 1999 bis 2004 waren Blogs sehr präsent. Dann ging es wieder mit der frühen Post-Internet-Art und der Post-Internet-Art in den Museumsraum. Dann kamen die sozialen Medien.
Kann man sagen, dass Netzkunst sich am Anfang vielleicht noch mehr mit den Möglichkeiten des Internets selber beschäftigt hat und später dann, als das Internet auch kommerzialisierter benutzt wurde, diese Neugierde einem eher kritischen Blick gewichen ist?
Genau, also früher war es eben so, dass das Netz auch Anlass war für Künstler, sich mit digitalen Medien zu befassen. Es war einfach und billig. Kunst konnte weltweit verbreitet werden. Sie brauchten plötzlich keine Galerien und Museen mehr. Und man dachte eben, die Kunst könne demokratisiert werden oder der Kunstbetrieb könnte demokratisiert werden. Es brauchte nämlich keine Gatekeeper und Kuratoren mehr und auch keine Kritiker. Konnte seine Arbeit im Netz produzieren und genau dort mit anderen Künstlern und Interessierten teilen. Das war so eine große Utopie. Irgendwann merkte man, so leicht funktioniert das nicht. Und vielleicht auch, weil Netzkunst nicht so leicht verkäuflich ist. Also man hat kein Kunstwerk, an das man so richtig ein Preisschild hängen kann, dass sich dann Sammler, wie man immer so schön sagt, ins Wohnzimmer über die Couch hängen können. Und dann, als die großen Internetkonzerne kamen, wurde eben sehr schnell deutlich, dass das Netz nicht die große Freiheit brachte.
Sie haben jetzt schon ein paar Themen genannt, die in diesem Kanon verhandelt werden. Vielleicht sagen wir mal kurz, wie das aussieht auf der Seite. Ich habe mir das kurz mal angeschaut, das sieht so ein bisschen aus, als wären so ein paar Polaroids aus den 80ern zusammengetan, auf die man immer so raufklicken kann und dann gibt es halt immer so weiterführende Informationen.
Das haben Sie jetzt sehr schön beschrieben. Genau, man besucht dann eine Website und dann ist es ein chronologischer Aufbau unterteilt in Kapitel, ist die Geschichte der Netzkunst, funktioniert sehr stark wie ein Tumblr, so ein, der aufgebaut ist wie ein Magazin. Dass man eben verschiedene Fenster ansehen kann und dann kann man lesen, was sich dann da verbirgt und dann klickt man drauf.
Aber ist es so einfach, Sachen aus den 80er Jahren jetzt noch sichtbar zu machen? War das leicht für die Kuratoren? Weil inzwischen ist ja das Problem auch, dass der technische Fortschritt für die technische Netzkunst ja letztlich eigentlich eher eine Gefahr ist, wenn wir uns an die Probleme erinnern, wie schnell sich Technik verändert, von Diskette zu Videokassette und so weiter.
Genau, das war ein bisschen schwieriger und interessanterweise gibt es eben, das ist ein Projekt von dem New Museum in New York. Interessanterweise läuft dort seit Ende Januar noch bis Mitte Mai eine Ausstellung. Die haben 16 Arbeiten ausgewählt und die Kuratoren haben eben auch gesagt, dass natürlich teilweise Arbeiten gar nicht gezeigt werden können oder Arbeiten auch gar nicht in diesem Kanon präsentiert werden können, weil man sie sich gar nicht mehr ansehen konnte, weil die Technik fehlt. In Berlin beispielsweise die Panke-Galerie, die hatte kürzlich auch eine Ausstellung Berlin-Zentrum der Netzkunst und die haben sehr viel Arbeit da hineingesteckt, ein paar Arbeiten tatsächlich auf sehr alten Geräten wieder zu zeigen. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen das Defizit oder erklärt, warum Netzkunst so selten im Museum präsent ist. Ist nicht so sexy, das im Museumsraum zu haben, weil man dann plötzlich sehr alte Rechner dafür braucht.
Jetzt sagen Sie also, digitale Kunst ist in den Museen, in Galerien nicht so oft zu sehen. Also findet man die vor allen Dingen dann eigentlich nur noch im Netz und dann aber auch nur, wenn jemand sich die Mühe macht, wie jetzt dieses Kollektiv, so ein Archiv anzulegen, weil sonst verschwindet das nach und nach.
Genau.
Oder wird nicht mehr auffindbar.
Genau so ist es leider. Also sobald es dann irgendein neues Browser-Plugin oder so ähnlich gibt, kann man sich im Zweifel die Arbeit nicht mehr ansehen. Aber auch das hat die NetArt Anthology sehr elegant gelöst. Wenn man nicht direkt auf die Arbeit durchklicken kann, weil einem etwas fehlt, gibt es meist Videodokumentationen von den Arbeiten oder sehr viele Screenshots.
Was für Themen beschäftigen denn die Netzkünstler heute?
Also das Interessante ist ja, dass Künstler dort sind, wo sich ihr Publikum aufhält. Also Netzkünstler sind heute meist in den sozialen Medien unterwegs, weil das ist der Ort, wo ihr Publikum ist, also beispielsweise auf Instagram, das ist momentan wahrscheinlich die Nummer 1 Plattform, wenn es darum geht, Kunst im Netz zu zeigen, weil das kennen wir, glaube ich, alle. Wer geht tatsächlich heute noch aktiv auf Webseiten? Also wir bewegen uns doch meist in den sozialen Medien und Künstler befassen sich mit den Themen, die durch die sozialen Medien relevant geworden sind. Beispielsweise weibliche Künstlerinnen beschäftigen sich mit Schönheitsidealen und den Diskussionen um Schönheitsideale in den sozialen Medien oder beispielsweise um die weibliche Selbstdarstellung in den sozialen Medien.
Jetzt ist ja, Sie haben gesagt, also man guckt dann gar nicht mehr auf Webseiten, sondern findet die Kunst in den sozialen Medien. Also könnte man sagen, dass durch die sozialen Medien eigentlich die Netzkunst mehr Leute erreicht?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich junge Netzkünstlerinnen ansieht, die haben oft Follower zwischen 250.000 und Petra Collins, die kanadische Fotografin, ist inzwischen bei fast 1 Million Follower. Also das Publikum ist plötzlich viel, viel größer. Und manchmal weiß das Publikum vielleicht gar nicht, dass es Kunst ist, was sie da zu sehen bekommen. So war das beispielsweise bei der Performance der Künstlerin Amalia Ullmann. Die hat im Jahr 2014 eine Performance gemacht und sie hatte das nicht als Performance angekündigt, sondern sie hat vorgetäuscht, dass sie eine persönliche Entwicklung durchmacht. Und zwar war ihre Geschichte, dass sie von der amerikanischen Vorstadt in eine Großstadt gezogen ist und sie dort einen Mann kennengelernt hat, der dann zu ihrem Sugar Daddy wurde und der ihr eine Schönheitsoperation ermöglicht hat. Und sie ließ sich dann von diesem Mann aushalten und irgendwann kam der Zusammenbruch und dann das Happy End bei Avocado Toast und Yoga. Genau, Das war die Geschichte und sie hatte eben an keiner Stelle gesagt, dass das jetzt eine künstlerische Arbeit ist. Und als sie das dann, ich glaube, es waren nach 4 oder 5 Monaten, hat sie dann eben gesagt, ja, das war eine Performance. Dann waren einige Leute doch erzürnt, weil sie das Gefühl hatten, sie seien an der Nase herumgeführt worden.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen, wenn sich sozusagen die Kunst, die Netzkunst eher in die sozialen Medien verlagert, dann wird sie aber eigentlich auch nochmal eine Spur flüchtiger als vorher, wenn ich so eine stehende, feste Webpage habe, weil sie dann irgendwo in der Timeline verschwindet, oder?
Genau, vor allem jetzt mit den Instagram-Stories. Das ist ein Format, da kann man Videos, also kurze Videos von 15 Sekunden und Fotos teilen und diese Inhalte verschwinden nach 24 Stunden wieder aus Instagram. Man kann das archivieren, aber im Grunde verschwindet das wieder. Wenn jetzt also ein Künstler dort eine Performance macht oder das ein Teil der Performance ist oder vielleicht ein Instagram Live, also dass ein Künstler für einen bestimmten Zeitraum, das können 5 Minuten oder eine Stunde sein, eine Live-Performance macht, ist das dann weg, wenn man das nicht beispielsweise auf YouTube hochlädt oder auf die eigene Website.
Und finden sich solche Arbeiten auch in der Net Art Anthology?
Das geht bis zum Jahr 2016 und da sind auch Arbeiten von Amalia Ullmann dabei, ja.
Vielen Dank, Annika Meyer.
Dankeschön.
Und das Netzkunstarchiv Net Art Anthology, erstellt von den Bewahrern der digitalen Netzkunst, dem Rhizome-Kuratorenteam. Dieses Archiv mit 100 Arbeiten aus 4 Jahrzehnten, das finden Sie unter anthology.rhizome.org. Und für alle, die eher noch analog unterwegs sind, gibt es die Ausstellung in New York bis Ende Mai oder auch ein großes Buch, The Art Happens Here, Net Art Anthology, erscheint im April und hat 444 Seiten. Da sind dann viele, viele der vorgestellten Kunstwerke auch zu finden. Tja, um Analoges und Digitales geht es auch in der Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Beim Blick in die Feuilletons der Frischen Zeitung stieß er zunächst auf Fakten zu einem, wie ich natürlich finde, der wichtigsten Medien.
177 Minuten hört der Deutsche im Durchschnitt Radio, weiß Kurt Sagatz im Tagesspiegel. Zieht man, fährt er fort, von diesen knapp 3 Stunden die Dauerberieselung mit Anführungszeichen der besten Musik der vergangenen Jahrzehnte und die unvermeidliche Werbung zu jeder halben und vollen Stunde ab, kommt man beim Wortanteil vermutlich recht nahe an die 48 Minuten, die die Hörer des Audio-Streaming-Dienstes Deezer täglich mit der Nutzung von Podcasts verbringen. Denn während, so Sagatz, im durchformatierten Dudelfunk das gesprochene Wort eher ab als zunimmt, liegen bei Diensten wie Deezer, Spotify und Audible die Podcasts nach wie vor im Trend. Wenn Weltredakteurin Hanna Lühmann gerade im Auto unterwegs ist, hört sie zwar sehr wahrscheinlich auch Radio, nicht aber diese Kulturpresseschau. Da, Zitat, mein Autoradio aus irgendwelchen Gründen den von mir bevorzugten Sender Deutschlandradio Kultur nicht mehr reinkriegt. Das hat dazu geführt, dass Hanna Lühmann auf einem anderen Sender ein Radiointerview mit Berliner Festspieleintendant Thomas Oberender gehört hat, den die Moderatorin, wie Lühmann sich beklagt, im Hä-Gestus zwang zu erklären, was er denn bloß meine, wenn er sage, im Theater träte das Wissen unter die Menschen. Und ihn fragte, warum man sich in Zeiten von Netflix die Mühe machen sollte, noch ins Theater zu gehen. Oberender, so Lühmann, beantwortete die Frage brav. Es habe wohl damit zu tun, dass man Schauspieler liebe und dass Schauspieler von Angesicht zu sehen doch noch etwas anderes sei als Telefonieren oder Fernsehen. Da scheint etwas an Oberender vorbeigegangen zu sein. Es wird nämlich kaum noch telefoniert, nicht mal mehr das. Das steht direkt daneben in derselben Welt. Dem Telefonieren den Garaus macht laut Peter Praschel die Sprachnachricht. Die, so Praschel, wirkt ganz klein und unschuldig, dabei ist sie die nervigste Innovation des Smartphone-Zeitalters. Es ist, so Praschel weiter, und das, findet er, ist das perfide daran, ungeheuer einfach, solche Sprachnachrichten aufzunehmen. Man patscht auf ein Mikrofonsymbol und labert los. Sobald man fertig ist, macht sich der Mikropodcast auf seinen Weg zum Empfänger. Da ist er schon wieder, der Podcast, und tatsächlich beschwert sich Praschel, dass er aus seiner Spotify-Playlist raus muss, wenn wieder so eine Sprachnachricht kommt, eine von über 200 Millionen täglich allein auf WhatsApp. Man muss, so Praschel, bei der Sprachnachricht seine Wurstfinger nicht mehr über eine viel zu kleine Tastatur navigieren, nie wieder darüber nachdenken, wie man Tattoo schreibt. Praschel beklagt, dass Sprachnachrichten in einer Zeit, in der Kommunikation minimalinvasiv und symmetrisch stattfinden soll, wieder Hierarchien einführen. Der eine redet, der andere muss es sich ohne Widerrede anhören. Es ist ein Rückfall in eine Epoche, da man lieber zu Menschen sprach als mit ihnen. Da stellt sich schnell das Gefühl von Ohnmacht ein. Gewiss, so Praschels Fazit, man könnte auch miteinander telefonieren, aber wahrscheinlich wird es noch ein paar Jahre dauern, bis diese Funktion auf dem Telefon entdeckt wird. oder man geht gleich ins Theater. Etwa in Herr Lediglich und die Scheißkerle, ein Dramolett von Effi Bernstein, geschrieben in den 60er Jahren, als Max Frischs Biedermann und die Brandstifter Hochkonjunktur hatte und nun in Gedenken an dem im Dezember verstorbenen Bernstein in Frankfurt aufgeführt, wovon Andreas Platthaus in der FAZ erzählt. Bernsteins Weg, schreibt Platthaus, das war der neue Frankfurter Schullehrpfad, das Einfallstor für Nonsensdichtung und Zeichnung in die jüngere deutsche Kultur. Neben Adolf Menzel, der andere Berliner Dauerzeichner, nannte Hans Traxler Effi Bernstein in Frankfurt, und Eckhard Henscheid befand, 33 Gedichte aus Bernsteins poetischem Schaffen solle man schon auswendig gelernt haben. Das klingt nach viel, aber Andreas Platthaus verweist auf von ihm sogenannte Kurzstreckenmeisterwerke im Bernstein-Oeuvre, von denen sie eins alle kennen, nämlich die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche, und von denen Platthaus ein weiteres gleich mitliefert. Der Untergang des Abendlandes. Gerade war es noch da und dann verschwand es. Und hier zum Schluss noch eins als Hörerservice. Die anderen 30 müssen Sie sich dann aber schon selbst aussuchen. Zu Mannheim stand ein Automat um die Jahrhundertwende, der jeden an das Schienbein trat, der dafür zahlte. Ende.
Tja, Ende. Das gilt auch für diese Fazitausgabe mit Susanne Burkhardt. Hier noch ein letzter Song vom Debütalbum der Sängerin und Schauspielerin Eddie McDaniel. Cloud heißt er. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.